ニッポンコネクション、ジャパニッシェスフィルムフェスティバル、フランクフルトアンマイン。
Herzlich willkommen. Sie hören den Festival-Podcast von Nippon Connection 2023. Nippon Connection, das dieses Jahr vom 6. bis zum 11. Juni stattfindet. Und in unserer Podcast-Episode heute haben wir Florian Hör zu Gast. Florian ist der Leiter des Filmprogramms von Nippon Connection. Hallo Florian.
Hallo.
Florian, bist du ein bisschen gestresst oder bist du sehr gestresst oder wie fühlst du dich momentan?
Gestresst auf jeden Fall, aber ich versuche trotzdem noch Ruhe zu bewahren und mir meine Reserven aufzusparen, damit ich die Festivalwoche gut hinter mich bringen kann.
Und noch gut genießen kannst, ja. Sag mal, Florian, was ist für dich das Besondere in diesem Jahr?
Also eine Besonderheit für mich ist auf jeden Fall, dass dieses Jahr das erste Festival sein wird, das wieder ganz genauso sein wird wie vor der Pandemie. Also wir hatten ja ab 2020 hatten wir ja zwei Online-Ausgaben. Letztes Jahr dann zwar unsere erste Ausgabe vor Ort, aber noch mit einigen Einschränkungen. Also zum Beispiel, dass wir überall Maskenpflicht hatten und wir hatten auch sehr, sehr wenige Gäste aus Japan nur. Also zum Beispiel Filmschaffende waren fast gar keine da. Mhm. Und dieses Jahr werden wir aber wirklich wieder richtig viele Gäste haben. Das hat auch durchaus zum Stress beigetragen, das jetzt noch alles zu organisieren. Aber ich freue mich dann umso mehr darauf, wenn dann tatsächlich auch alle kommen.
Das ist ja immer was ganz Besonderes, wenn man das Q&A dann nochmal hat und tatsächlich die Regisseure und Regisseurinnen nochmal live sehen kann. Ja.
Genau, also sowohl für das Publikum als auch für uns. Wenn, ja. Also Filme, über die wir seit Monaten gesprochen haben, wenn wir dann tatsächlich die Regisseurinnen, die Regisseure vor Ort haben und das auch mitzuerleben, was für eine Freude das für die ist, ihre Filme ihrem Publikum präsentieren zu können.
Und auch die Begeisterung, die es dann doch oft gibt, auch mit wirklich live mitzukriegen.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Ich habe gehört, es gibt eine Filmmakers Night. Was passiert da?
Genau, das ist das erste Mal, dass wir das anbieten. Es war in den vergangenen Jahren, also auf jeden Fall vor der Pandemie so, dass wir bei vereinzelten Regisseuren, die zu Gast waren, dass wir da intensive Filmgespräche gemacht haben, wo es dann nicht nur um den Film ging, der auf dem Festival lief, sondern das war dann wirklich eine gesonderte Veranstaltung, die man besuchen kann, auch ohne Eintritt zu bezahlen. Und da war dann manchmal so ein bisschen das Problem, dass das nicht so gut besucht war, weil viele sich jetzt nicht unbedingt eine Stunde nehmen wollten, um ein ausführliches Gespräch sich anzuhören, weil sie dann vielleicht doch lieber einen Film schauen wollten. Und deswegen haben wir uns jetzt etwas anderes überlegt. Und das ist eben diese von dir erwähnte Filmmakers Night. Und zwar ist das Donnerstagabend ab 21 Uhr. Das findet im Musorturm-Lokal statt. Also wenn man in unser Festivalzentrum, den Musorturm, reinkommt, direkt links ist ja das Lokal, wo man auch tagsüber sitzen kann. Und da haben wir uns dann überlegt, dass das quasi wie so eine Art offene Runde sein wird, wo man jederzeit dazustoßen kann. Und wir haben dann verschiedene Regisseure eingeladen, dass sie dann mit Mitgliedern des Programmteams über ihre Filme sprechen. Immer so in, ich sag mal, 30 Minuten Abschnitten kommt dann wieder jemand Neues und dann zeigen wir auch mal den Trailer und dann gibt es so ein kleines Gespräch, dass sich aber auch das Publikum mit einbringen kann. Das ist also auch eine gute Gelegenheit für die Regisseure, auf ihre Filme aufmerksam zu machen.
Sehr schön, sehr schön. Und das ist auch eine schöne Location dafür. Das ist ja eine gute Idee.
Ja, ich stelle mir das sehr gemütlich vor. Ich bin mal gespannt, wie es wird.
Super. Ihr habt ja diesmal ein neues Motto, nämlich City and Country. Also der Spagat zwischen dem Landleben und dem Großstadtleben. Wie seid ihr drauf gekommen, das dieses Jahr als Motto zu nehmen?
Wir haben ja seit einigen Jahren immer einen Themenschwerpunkt beim Festival. Letztes Jahr war das zum Beispiel Stories of Youth, also Coming-of-Age-Filme. Und für unseren Themenschwerpunkt achten wir natürlich immer darauf, was ist im japanischen Kino gerade präsent als Thema, aber was ist auch gesellschaftlich relevant, also über Filme hinaus. Und uns ist aufgefallen, dass es wirklich sehr, sehr viele Filme aktuell gibt, aber auch schon seit einigen Jahren, die den Kontrast zwischen Stadt und Land thematisieren. Und also zum Beispiel ein häufig gewähltes Motiv ist, dass jemand ganz desillusioniert aus der Großstadt, meistens aus Tokio, zurück aufs Land zieht und dann ja fast so ein bisschen traumatisiert ist von seinen Erfahrungen in der Großstadt und dort dann wieder versucht, auf dem Land sich eine neue Existenz aufzubauen und wo dann aber die Mentalitäten von Stadt und Land auch aufeinanderprallen. Deswegen dachten wir, das wäre doch sehr interessant, dem mal einen Themenschwerpunkt zu widmen. Den haben wir Cityscapes and Countryside genannt, wo wir uns wirklich also sowohl mit Filmen auseinandersetzen wollen, die Stadt darstellen, das Leben in der Stadt, aber auch das Leben auf dem Land. Das wird ja gerne auch so ein bisschen vergessen. Also Japan wird gerne mit Großstädten wie Tokio, Osaka in Verbindung gebracht. Aber Japan hat natürlich auch also ganz, ganz faszinierende ländliche Gebiete, die vielen verschiedenen Präfekturen, die alle ihre eigenen kulturellen Besonderheiten haben. Und da haben wir auch wirklich ja, einige Filme ausgesucht, die vor allem auch das ländliche Japan betonen. Und das ist etwas, was sehr, sehr relevant ist, also über Filme hinaus, weil in Japan zum Beispiel ein großes Thema ist, dass ländliche Regionen auch fast so ein bisschen aussterben, also dass viele wegziehen in die Stadt. Also ich habe tatsächlich neulich erst einen Bericht darüber gesehen, über ein japanisches Dorf, in dem die Bevölkerung sich mittlerweile halbiert hat und wo man jetzt auch versucht, mit Revitalisierungsmaßnahmen wieder junge Menschen anzuziehen. Also für junge Menschen ist es durchaus auch reizvoll, aufs Land zu gehen, also einerseits wegen der viel günstigeren Mieten, andererseits aber auch, weil sie sich einfach vom Leben in der Großstadt, wo alles ganz anonym ist, überfordert fühlen.
Ja.
Und, also wir werden uns auch im Rahmenprogramm damit auseinandersetzen. Es gibt zum Beispiel eine Podiumsdiskussion, die sich gerade mit diesen Revitalisierungsprogrammen auseinandersetzt. Es gibt auch einen Vortrag von Claudia Bertoli, eine Filmwissenschaftlerin aus Italien, die auch in unserer Jury ist. Und sie wird sich gerade eben mit diesem Motiv auseinandersetzen, dass Menschen im Film von der Stadt zurück ins Land, aufs Land gehen.
Sehr spannend. Und es ist ja sogar einer der Filme in der Retro beschäftigt sich damit. Ihr habt ja Keisuke Kinoshita in der Retro und da zeigt er ja unter anderem Carmen Comes Home. Also jetzt keine Frau, die von der Stadt desillusioniert wäre, aber auf jeden Fall eine, die als Tänzerin in Tokio Erfolg hat und dann zurück aufs Land zu ihren Eltern und in ihr Heimatdorf kommt. Und als frivole Tänzerin, formuliere ich es mal so, für ziemlich viel, auf jeden Fall für ziemlich viel Unruhe und Aufregung in ihrem alten Heimatdorf sorgt. Ist ein sehr, sehr empfehlenswerter Film. Der erste japanische Buntfilm, Farbfilm. Und ja, ihr habt die ganze Retro-Keisuke-Kinoshita gewidmet. Kannst du sagen, wie ihr auf Keisuke Kinoshita gekommen seid, der ja außerhalb von Japan nicht bekannt ist?
Nicht bekannt würde ich
Wenig bekannt.
eher unbekannt, ja. Tatsächlich hängt das ganz eng mit dem Themenschwerpunkt zusammen. Wir hatten letztes Jahr ja schon eine Retrospektive, die wirklich eins zu eins zum Themenschwerpunkt gepasst hat. Also da haben wir dann tatsächlich eine Retro mit Coming-of-Age-Filmen gemacht. Und ich hatte dann überlegt, also einerseits wäre es schon schön, wieder mal eine Retro zu einem Regisseur zu machen. Aber vielleicht auch einer, der ganz gut zu unserem Themenschwerpunkt passt. Und da ist mir dann tatsächlich als erstes Keisuke Kinoshita in den Sinn gekommen, gerade eben wegen dieses Films, wegen Carmen Comes Home. Aber er beschreibt ja auch in anderen Filmen das ländliche Japan, also 24 Eyes zum Beispiel.
Ja, ganz stark, ja.
Und ich muss auch sagen, dass dein Podcast, Thomas, euer Gemeinschaftspodcast über Keisuke Kinoshita, war natürlich auch ein schöner Anknüpfungspunkt. Also du darfst hier gerne ein bisschen Eigenwerbung betreiben. Du hast ja auch einen ganzen Podcast zu Keske Kinoshita.
Ja, wir haben uns natürlich auch total gefreut, als wir das mitbekommen haben, dass jetzt Keske Kinoshita im Mittelpunkt steht. Ja, das war die Idee von Michael Schlee vor ein paar Jahren. Und wir haben die ersten, ich glaube, die ersten 25 Kinoshita-Filme alle zusammen geguckt. Michael ist leider verstorben mittlerweile. Und wir werden aber auf jeden Fall in seinem Sinne auch weitermachen und die fehlenden Kinoshita-Filme auch noch gucken. Und für mich ist natürlich jetzt das Festival eine tolle Gelegenheit, 3 Filme, an die ich noch gar nicht rangekommen war, die ich noch nicht gesehen habe, jetzt auf dem Festival sehen zu können. Und ja, es sind aber auch ein paar sehr, sehr starke von euch ausgewählt worden. Also zum Beispiel Army habt ihr im Programm. Das ist ein Film, den Kinoshita im Krieg 1943-44 gedreht hat und der aber als Propagandafilm am Ende definitiv nicht mehr taugt. Und das ist ein sehr, sehr sehenswerter Film mit einem, also filmhistorisch schon bedeutenden Finale. Und übrigens der letzte Film, den Kinoshita dann im Kaiserreich noch während des Kriegs drehen durfte, danach war erstmal Feierabend für ihn. Er konnte dann erst nach dem Krieg. Da gab es erstmal Ärger. Und das kann man verstehen, wenn man den Film sieht, weil er ist da nicht auf der Linie des militaristischen Kaiserreiches. Ja. Sehr, sehr sehenswert. Und wir haben wirklich viel Freude an den verschiedenen Seiten von Kinoshita gehabt, der auf der einen Seite komisch und melodramatisch und tragisch sein kann. Und alle Filme sind halt sehr nah an den Figuren. Und man bekommt eigentlich immer eine starke emotionale Beziehung zu den Figuren im Film. Und ja, ich würde mal sagen, er ist so der Humanist und Menschenfreund unter den großen japanischen Regisseuren.
Das kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Mein Kollege Sebastian vom Filmprogramm, der jetzt leider nicht hier ist, aber er hebt auch gerne hervor, dass es ja auch sehr spannend ist bei Kinoshita, dass seine Filme formal auch ganz unterschiedlich sind. Also zum Beispiel, oder nicht nur unterschiedlich, sondern auch durchaus experimentierfreudig. Also zum Beispiel die Fortsetzung von Carmen Comes Home läuft bei uns auch in der Retrospektive. Und da ist es ja so, also der ist im Gegensatz zu Carmen Comes Home nicht in Farbe gedreht. Allerdings besteht er nur aus schiefen Einstellungen.
Ja, was ich total großartig finde und was auch eine ganz besondere Wirkung auslöst. Also manchmal hat man das Gefühl, dass man Filme von unterschiedlichen Regisseuren sieht, weil er so ein bisschen zwischen den Genres, aber auch ein bisschen mit den Stilen wechselt und experimentiert. Sehr sehenswert. Ihr habt da sehr gute Filme ausgewählt und wir können eigentlich nur jedem empfehlen, sich so viel von den Keske Kinoshita-Filmen anzuschauen. So viel Gelegenheit gibt es außerhalb von Japan, glaube ich, gar nicht, die Filme zu sehen.
Ja, und dann natürlich auch, ist ja auch eine Besonderheit bei uns, das sind ja alles analoge Kopien. Also die Filme laufen dann auf 16 und 35 Millimeter Kopien. Carmen Comes Home habe ich mal gesehen in Bologna auf dem Festival Cinema Ritrovato. Das war damals dann die restaurierte Fassung, ganz neu. Das war dann aber eine digitale Projektion und bei uns läuft der Film dann analog.
Analog, 35 mm bunt, das ist natürlich ein Knaller. Sehr, sehr schön. Das wird ein großer Spaß. Wenn ihr interessiert seid an unseren Gesprächen über die Kinoshita-Filme, dann unter keisuke-kinoshita.de, da findet ihr die Podcast-Folgen. Was war eigentlich so für dich das abgefahrenste, verrückteste, besondere an dieser Programmerstellung?
Also was natürlich immer... Also verrückt nicht unbedingt, aber spannend ist auf jeden Fall, welche Filme am Ende es ins Programm schaffen und welche nicht. Also manchmal müssen wir da wirklich sehr lange hoffen und bangen, bei einigen Filmen. Ich kann auch sagen, einige Filme, die wir gerne gezeigt hätten, die haben es dieses Jahr leider nicht ins Programm geschafft, weil zum Beispiel andere Festivals die Europapremiere dann schon gesichert haben, die aber nach uns stattfinden. Da hoffe ich also dann auf das nächste Jahr, dass wir das dann auch nachholen können. Aber etwas, was mich sehr gefreut hat, ist, dass wir in diesem Jahr einen neuen Preis vergeben können. Wir vergeben dieses Jahr zum ersten Mal den Nippon Rising Star Award. Das ist der Nachfolger des Nippon Honor Awards. Und also der Nippon Honor Award war ein Ehrenpreis für das Lebenswerk, also für Personen, die sich über viele, viele Jahre für das japanische Kino verdient gemacht haben. Mhm. Und wir hatten uns aber überlegt, dass wir doch eigentlich gerne lieber eine jüngere Generation auszeichnen wollen. Also Personen, die quasi noch ihre Karriere vor sich haben oder das meiste ihrer Karriere. Und ja, wir sind sehr glücklich, dass wir über einen guten Kontakt Toko Miura gewinnen konnten. Sie ist Schauspielerin, einigen bestimmt auch bekannt, nämlich als Hauptdarstellerin von Drive My Car. Es gibt bestimmt auch einige, die sie vielleicht nicht gesehen, aber gehört haben. Sie hat nämlich auch, also sie ist auch Sängerin, hat auch schon einige Alben veröffentlicht und war zu hören in dem Soundtrack von Weathering With You. Das ist der vorletzte bislang Film von Makoto Shinkai. Da hat sie, also da bin ich das erste Mal auf sie bewusst aufmerksam geworden. Also ich hab sie schon unbewusst vorher in Filmen gesehen und genau, dadurch habe ich sie schätzen gelernt und dann kurze Zeit später dann in Drive My Car gesehen. Das ist eine wirklich ganz wunderbare, unprätentiöse Schauspielerin, die sehr natürlich wirkt in ihren Rollen, oft auch eher unkonventionelle Rollen spielt, wie zum Beispiel eben auch in Drive My Car. Und ich freue mich sehr darauf, sie kennenzulernen. Ich habe sie bisher noch nicht getroffen. Sie lebt gerade quasi für so eine Art Sabbatical in New York, wo sie Englisch lernen möchte. Ich hoffe, sie kann es dann schon ganz gut, wenn sie zu uns zum Festival kommt. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie sie so sein wird. Und wir zeigen auch einige Filme mit ihr und da wird es dann auch eine ganze Reihe an Q&As mit ihr geben.
Drive My Car ist ja praktisch so ihr Durchbruch gewesen, würde ich mal sagen, also wo sie in der größeren Öffentlichkeit dann wirklich bekannt wurde. Und Drive My Car habt ihr ja auch im Programm.
Das ist richtig. Und ich muss sagen, wir waren so ein bisschen skeptisch. Also es war eigentlich für uns klar, dass wir den schon zeigen müssen, weil du ja auch gerade gesagt hast, dass es ihr Durchbruch war und ihre definitiv bekannteste Rolle. Andererseits dachten wir, naja, wer hat Drive My Car denn noch nicht gesehen? Und haben dann überlegt, zeigen wir den vielleicht im kleinsten Kino, weil da geht ja sowieso keiner rein und das ist vielleicht peinlich, wenn da nur 20 Leute sitzen. Und Stand jetzt ist der Film schon so gut wie ausverkauft. Und wir zeigen ihn jetzt nicht im kleinsten Kino, wir zeigen ihn im Eldorado, was tatsächlich das zweitgrößte Kino ist. Also da war ich persönlich schon sehr überrascht. Ich wurde auch vor ein paar Tagen wurde ich gefragt, warum zeigt ihr den denn nur einmal? Ausgerechnet an dem Termin kann ich nicht. Und es gibt doch tatsächlich viele, die, obwohl der Film doch recht lange und auch erfolgreich im Kino lief und dann durch den Oscar ja auch nochmal so einen kleinen Boost bekommen hat, gibt doch recht viele, die ihn noch nicht gesehen haben.
Florian, ich gehöre auch dazu. Ich gehöre auch dazu. Ja, ja, ich wollte ihn unbedingt sehen. Und andere Termine, life happens, andere Termine. Und ich habe es nicht geschafft und bin total froh, dass ihr ihn im Programm habt. Und habe ihn jetzt fest integriert in meinen Festivalplan.
Ja, das ist auch ein Film, der lohnt sich sehr, im Kino gesehen zu werden. Weil es ist jetzt natürlich gar kein kurzer Film, der geht ja 3 Stunden. Und es wird so oft darüber geredet, dass die Leute heute keine so lange Aufmerksamkeitsspanne mehr haben. Und es trifft auch auf mich zu. Also wenn ich einen Film schaue, dann muss ich mich schon zusammenreißen, nicht nebenbei mal aufs Handy zu schauen. Und Drive My Car, also der ist nicht nur lang, sondern auch, also er nimmt sich sehr viel Zeit zum Erzählen. Und ich schaffe es natürlich am besten, aufmerksam zu sein, wenn ich einen Film im Kino sehe. Und ja, das ist dann der richtige Rahmen für so einen Film. Und ich hatte so ein bisschen Respekt vor dem Film vorher, weil ich eben wusste, er ist lang und Hamaguchi ist ein Regisseur, der sich sehr viel Zeit nimmt für seine Geschichten, und war so ein bisschen skeptisch. Und ich habe mich aber bei diesem Film nie gelangweilt. Also ja, wirklich ein Film, der mich von Anfang bis Ende überzeugt hat. Und ja, deswegen bin ich froh, dass viele jetzt noch diese Möglichkeit wahrnehmen.
Ja, auf jeden Fall. Also, ich habe mich auch gefreut. Und wie du siehst, bin ich da nicht der Einzige. Sag mal, ich bin mehrfach angesprochen worden und habe es auch in den Social-Media-Kanälen mitbekommen, dass einige gefragt haben, warum es nicht mehr online parallel existiert. Das haben ja viele Leute, die nicht nach Frankfurt kommen können, in den vergangenen Jahren sehr gut gefunden. Und letztes Jahr hattet ihr noch eine Auswahl online, direkt im Anschluss. Dieses Jahr aber ist es ein reines Präsenzfestival, oder?
So ist das. Und Nippon Connection war ja auch 19 Jahre zuvor ein reines Präsenzfestival. Und das ist etwas, worauf wir uns in Zukunft auch jetzt wieder konzentrieren wollen, weil wir der Meinung sind, dass die Filme eben im Kino gesehen werden sollen. Und also das ist ein Grund. Der andere Grund ist, dass es sich auch, ich sag mal, auf Dauer nicht so wirklich lohnt vom Kosten-Nutzen-Faktor her, weil es ist schon wirklich sehr, sehr viel Aufwand, das Online-Programm zusammenzustellen. Also ich denke mal, wenn man nicht drinsteckt, dann könnte man vermuten, naja, man fragt dann halt, können wir den Film online zeigen? Ja, alles klar, und dann stellen wir die online. Aber also es ist bei sehr vielen Filmen wirklich kompliziert, an die Rechte für eine Online-Auswertung zu kommen.
Ja.
Weil viele natürlich Angst haben wegen Online-Piraterie. Es ist auch so, dass der Premierenstatus bei vielen Filmen dann so ein bisschen verwischt wird, weil man ja über bestimmte Ecken durchaus die Möglichkeit hat, auch außerhalb Deutschlands die Filme zu schauen.
Verstehe.
Manche Festivals der Meinung sind, naja, das ist jetzt ja dann quasi schon fast die internationale Premiere, wenn der Film online läuft. Und das ist ja etwas, was man bei vielen Festivals sieht, dass man auch wieder so eine Abkehr unternimmt von Online-Vorführungen. Und es ist auch so, einfach diese Plattform, die wir nutzen, um die Filme online zu zeigen, auch mit hohen Kosten verbunden ist. Und das Geld würden wir lieber investieren, um zum Beispiel möglichst vielen Filmschaffenden aus Japan die Reise nach Deutschland zu ermöglichen. Auch, also nicht nur das Geld möchten wir dann in das Kinoerlebnis investieren, sondern auch unsere eigene Energie, um dann wirklich vor Ort schöne 6 Tage organisieren zu können.
Das kann ich verstehen. Und gerade wenn es so schwierig ist, dann die Leute zu überzeugen, dann tatsächlich auch die Filme zur Verfügung zu stellen, aus den verschiedenen von dir genannten Gründen. Ich kann es nachvollziehen.
Aber ich kann auch die Enttäuschung nachvollziehen, dass einige jetzt sagen, das war so schön, dass ich die Filme dann in der Woche nach dem Festival nochmal schauen konnte. Aber tatsächlich waren es auch gegen Ende nicht mehr so wahnsinnig viele, die Filme online geschaut haben.
Verstehe. Aber jetzt kommen wir mal zum Präsenzfestival. Du hast gesagt, dass Drive My Car schon bald ausverkauft ist. Wie komme ich überhaupt an die Tickets jetzt für die verschiedenen Filme in Nippon Connection 2023 ran?
Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also die komfortabelste ist natürlich, die Filme online zu kaufen über unsere Website. Wir haben jetzt auch einen neuen Ticketanbieter, mit dem wir kooperieren. Also ich weiß, dass es in den letzten Jahren für einige ein bisschen ärgerlich war, dass man da bei jedem einzelnen Kinoticket dann nochmal so eine Servicegebühr obendrauf zahlen musste. Und jetzt haben wir einen neuen Anbieter, bei dem das durch etwas kostengünstiger geht.
Ich verstehe.
Weil es gibt dann einige, die haben gesagt, naja, ich will jetzt nicht online die Tickets kaufen, weil dann kommt immer noch mal bei jedem einzelnen Film diese Gebühr obendrauf und dann kaufe ich die Karten lieber vor Ort. Das gibt es nämlich auch. Also wir haben auch vor Ort beim Festival einen Ticketschalter. Und aber da kann es natürlich sein, wenn man dann erst ab dem 6. Juni sein Ticket kaufen möchte, also da beginnt dann der Vorverkauf, nicht der Vorverkauf, also da beginnt dann der Verkauf vor Ort, da kann es dann durchaus sein, dass der Film, wie du es jetzt schon angedeutet hast, schon ausverkauft ist und dass es keine Tickets mehr gibt. Und ja, da, also das kann man machen, aber man sollte sich nicht unbedingt darauf verlassen. Man kann zumindest bei den Filmen, wo man feste Plätze bucht, das ist im Mosortum der Fall und im Eldorado Arthouse Kino, da kann man auch online schon mal einen Blick auf den Saalplan werfen und da sieht man dann, wie viele Plätze noch verfügbar sind. Im Malsin-Kino ist es auch so. Aber jetzt zum Beispiel in der Naxos-Halle, da ist freie Platzwahl, da kann man jetzt nicht online sehen, wie viele Tickets es noch gibt. Aber ja, wenn man im Mosortum sieht, oh je, da sind nur noch 10 Plätze frei, sollte man dann, wenn man einen Film unbedingt schauen möchte, sollte man sich vielleicht dann online schon mal ein Ticket sichern. Was es auch online gibt, sind 10er-Karten. Das ist dann ein bisschen günstiger. Da kauft man dann quasi so eine Art Gutschein für 10 Kinotickets. Und da kann man sich dann 10 verschiedene Filme aussuchen. Also das ist dann, wenn man weiß, man schaut sowieso 10 Filme oder mehr, dann ist das etwas günstiger.
Das ist auch eine gute Investition. Ich habe auch schon positive Stimmen gehört, die gesagt haben, dass das Online-Kaufen der Tickets super entspannt ist und im Gegensatz zu Cannes auch wirklich funktioniert. Und dass das vom Sofa aus das ganze Festival schon fertig Ticket gekauft ist und alles paletti ist und man noch nicht mal vom Sofa dafür aufstehen musste. Es kam also schon ganz gut an.
Ja, ich kann ja leider nie nach Cannes, weil das immer so kurz vor dem Festival ist. Aber ich habe so gehört, dass es tatsächlich wohl schwierig ist, da an Tickets zu kommen. Ja.
Es scheint nicht alles rund gelaufen zu sein, ja. Und zum Schluss, lieber Florian, möchte ich auf jeden Fall von dir wissen, weil jetzt die Leute natürlich in die Programmhefte beziehungsweise im Internet in den Programm, in die Programmübersicht schauen. Welche 3 Filme darf man deiner Meinung nach absolut nicht verpassen in diesem Jahr?
Ich würde sagen, hier machen wir mal einen Cut, weil ich glaube, meine Antwort wird länger als 2 Minuten und 37 Sekunden.
Alles klar.
Wir
machen einfach noch mal zu. Ich speichere die bisherige Aufzeichnung und komme wieder rein.
Mhm. Okay, alles klar. Dann bis gleich.
Bis gleich.
Also es fällt mir sehr, sehr schwer, mich auf 3 Filme festzulegen, weil das Schöne bei unserem Festival ja ist, also einerseits, wir haben eine ganz große Menge an Filmen. Wir zeigen insgesamt rund 100 Filme, wobei da natürlich Kurzfilme auch mit inbegriffen sind. Ich würde mich jetzt mal auf 3 Langfilmfavoriten beschränken. Und wir zeigen natürlich auch ganz unterschiedliche Filme, also sowohl ganz unterschiedliche Genres, aber auch unterschiedliche Gattungen. Das sind ja jetzt nicht nur, ich sag mal, mainstreamige Spielfilme oder Animationsfilme, sondern auch ganz kleine Independent-Filme und Dokumentarfilme. Aber ich versuch's mal. Mhm. Wenn man mich jetzt nach einem Lieblingsfilm fragen müsste, dann ist es ein Film, das war wahrscheinlich der Film, der schon als allererstes feststand, dass wir den zeigen möchten beim Festival. Den hatten wir nämlich letztes Jahr gesehen in Tokio, wo wir zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie wieder beim Filmfestival waren. Und das ist der Film Egoist von Daishi Matsunaga. Das ist ein Regisseur, den ich vorher schon sehr geschätzt habe. Also wir hatten letztes Jahr einen Film von ihm im Programm, Pure Japanese. Der Film, über den ich ihn kennengelernt habe, war Pieta in the Toilet. Also ein bisschen komischer Filmtitel, aber auch ein sehr, sehr schöner Film. Und damals war er auch zu Gast bei uns auf dem Festival. Und er wird dieses Jahr auch wieder zum Festival kommen, worüber ich mich sehr, sehr freue. Es war gar nicht so leicht, ihn hierher zu bekommen. Also wir mussten etwas Überzeugungsarbeit leisten, weil er nicht so gerne Langstrecken fliegt. Er ist nämlich für einen Japaner sehr groß. Und deswegen ist es für ihn gar nicht so angenehm, sich in
nicht einen, so bequem, sich
für ja. 15 Stunden sind das mittlerweile, glaube ich, aufgrund des Krieges, die der Flug braucht von Japan nach Deutschland, ist ein bisschen unbequem, sich so lange ins Flugzeug zu zwängen. Aber also das war ein Film, der hat mich so umgehauen, damals in Tokio. Es ist schwer, so viel zu sagen über den Film, ohne großartig zu spoilern. Also es ist, ich sag mal, eine Liebesgeschichte zwischen zwei Männern. Das Schöne ist, also queere Filme sind ja noch relativ selten in Japan, weil die Gesellschaft dort ja noch eher konservativ ist. Aber das Schöne an dem Film ist, dass die Queerness der beiden Protagonisten in dem Film jetzt gar nicht so wahnsinnig problematisiert wird, sondern es eben vor allem um die Liebe zwischen diesen beiden Personen geht. Also da wird jetzt kein großes Drama um Coming Out gemacht, sondern das könnte eigentlich fast genauso gut ein heterosexuelles Paar sein in dem Film. Und er hat aber auch noch so einen kleinen Twist, den ich gar nicht verraten möchte, aber es geht in dem Film eben dann auch noch um viel mehr als nur um die Liebesgeschichte. Und also der Titel Egoist, der hat auch noch natürlich eine tiefere Bedeutung, die jetzt aus der Inhaltsbeschreibung auf unserer Website auch noch gar nicht so hervorgeht. Aber das ist ein wirklich ganz, ganz hinreißend gespielter Film, wahnsinnig schön gefilmt, geschnitten, toller Soundtrack, den man sich online auch anhören kann. Ja, für mich einer der besten japanischen Filme der letzten Zeit.
Sehr gut.
Ja, aber ich habe ja noch zwei, die ich nennen darf.
Richtig.
Ein Film, ja, da bin ich fast so ein bisschen versucht, den zu nennen, um meine Kollegen zu ärgern. Ich würde gern vier Filme nennen. Und dafür halte ich mich auch etwas kürzer. Also ein Film, den ich sehr mag, für den ich sehr, sehr lange kämpfen musste, ist der Film Remembering Every Night. Ein Film, der dieses Jahr schon auf der Berlinale gezeigt wurde im Forum. Und das ist wieder einer von diesen sehr langsamen Filmen, die man unbedingt im Kino schauen sollte. Der hat auch nicht wahnsinnig viel Handlung, sondern ist eher ein Film, der von seiner Atmosphäre lebt. Und es gibt Leute aus unserem Filmteam, die fanden den zum Einschlafen und haben sich vehement dagegen gewehrt, dass wir den Film zeigen. Ich finde ihn aber wunderschön. Und ich weiß, dass es auch viele gibt, die der gleichen Meinung sind, dank Letterboxd, wo es auch sehr euphorische Kommentare über diesen Film gibt. Und ja, ich bin sehr froh, dass ich mich durchsetzen konnte mit diesem Film. Ein Film, der vielleicht dann eher ein Crowdpleaser ist aus unserem Visions-Programm, ist Your Lovely Smile von einem nicht-japanischen Filmemacher, Kawai Lim, der aber in Japan gedreht wurde mit einem japanischen Cast, und zwar mit Hirobumi Watanabe. Und alle, die unser Festival regelmäßig besuchen, kennen diesen Namen. Also der ist leider nicht physisch ein gern gesehener Gast. Oder also er wäre natürlich ein gern gesehener Gast, wenn er mal kommen würde, aber in der Regel zu beschäftigt, damit Filme zu machen. Also ein sehr aktiver Filmemacher.
Gute Ausrede.
Nee, ich habe ihn schon in Japan getroffen. Also ein sehr sympathischer Mensch. Also wenn er kommen möchte, immer gerne. Und der sich fast so ein bisschen seinen eigenen Filmkosmos geschaffen hat mit ja sehr, sehr eigenwilligen Independent-Filmen mit so einem ganz lakonischen Humor, die aber jetzt auch nicht so klassische Entertainment-Filme sind. Und in Your Lovely Smile spielt er eine fiktive Version oder ich sag mal so halb fiktive Version von sich selbst, also durchaus ein biografisch angehauchter Film. Und ja, also Hirobumi Watanabe spielt in diesem Film Hirobumi Watanabe, der Probleme hat, seinen Lebensunterhalt zu verdienen mit seinen sperrigen Independent-Filmen.
Ja.
Also auch sein Bruder, der für seine Filme immer komponiert, der ist auch dabei. Und da gibt es dann so eine schöne Szene, also die leben da auch zusammen. Gibt es eine schöne Szene, wo der Bruder dann sagt, ja hier, ich muss Klavierunterricht geben, damit wir unsere Miete zahlen. Jetzt such dir doch mal eine vernünftige Arbeit, mach mal was Vernünftiges. Und ich sag mal, für jemanden wie mich, der so ein bisschen auch die Leute kennt aus der japanischen Filmszene, ist der Film noch lustiger, weil es gibt dann eine sehr, sehr schöne Szene, in der der ehemalige Programmdirektor des Tokyo International Film Festivals vorbeikommt zu Besuch bei Hirobumi Watanabe. Und Watanabe sagt ihm dann, ja, kannst du mir nicht mal wieder irgendwie, kannst du mich wieder nicht wieder mal zum Festival einladen, wo dann der Programmdirektor sagt, ja, sorry, ich arbeite gar nicht mehr beim Tokyo International Film Festival, ich weiß auch nicht, wie ich dir helfen kann. Und also der hat auch so sehr schöne Insider. Naja, und Watanabe nimmt dann einen Auftrag an, um einen Film auf Okinawa zu drehen. Das läuft dann aber nicht so ganz, wie er es sich vorgestellt hat. Und er begibt sich dann auf einen Roadtrip durch Japan, durch das ländliche Japan. Also auch ein Film, der zu unserem Schwerpunkt passt. Und geht dann in verschiedene Independent-Kinos, um dort seine Filme an die Leute zu bringen. Nicht immer mit großem Erfolg, weil die Independent-Kinos müssen ja auch von etwas leben und können dann halt auch keine Filme zeigen, in die kaum jemand reingeht. Und das sind tatsächlich existierende Kinos und die Kinobetreiber, die spielen sich auch selbst in dem Film. Und ich habe den Yoji Yatabe, das ist der ehemalige Programmdirektor vom Tokyo International Film, den habe ich auf der Berlinale getroffen vor einigen Monaten. Habe ich ihm dann erstmal beglückwünscht zu seinem schönen Auftritt im Film und er meinte dann, ja, also eines der Kinos, die in dem Film zu sehen sind, musst du jetzt tatsächlich dicht machen. Auch wegen der Pandemie, weil die Leute in Japan halt immer noch nicht so viel ins Kino gehen, zumindest in Independent-Filme. Also auch ein Film, der so ein bisschen das Andenken bewahrt an eine aussterbende Kinokultur. Also der Film ist sehr, sehr lustig und gleichzeitig aber auch so eine Bestandsaufnahme des japanischen Independent-Kinos. Also sowohl hinter der Kamera als auch eben in der Auswertung in Kinos.
Ja, Independent-Kinos können aber auch bei uns pleite gehen. In Mainz wird am 28. Oktober das legendäre Kapitol schließen, weil die Stadt es nicht schafft, Rahmenbedingungen dafür zu schaffen.
Ja, ich habe ja in Mainz studiert. Das war ein sehr wichtiger Ort, also das Kapitol und Palatin. Ich war jetzt letzte Woche war ich nochmal im Palatin und habe so innerlich schon Abschied genommen, weil ich weiß, also mittlerweile wohne ich nicht mehr in Mainz, weil ich nicht weiß, ob ich es nochmal hinschaffen werde. Ja, also schon sehr, sehr traurig. Aber ich würde gerne noch...
Genau, dein vierter Film. Du hast noch einen, den du dir noch vorgenommen hast.
Also ich habe jetzt eine Großproduktion genannt, zwei Independent-Filme und dann möchte ich gerne noch einen Dokumentarfilm nennen. Auch ein, ich sag mal, autobiografischer Film, auch ein Film über prekäre Bedingungen für Filmschaffende, nämlich Tokyo Uber Blues von Taku Aoyagi, also auch ein Independent-Filmemacher, der auch schon bei uns auf dem Festival war. 2019 müsste das gewesen sein oder sogar noch davor, ich glaube 2018. Er hatte das Problem in der Pandemie, dass er keine Arbeit mehr gefunden hat, kurz nach seinem Abschluss als Filmemacher und tat dann das, was er tun musste, nämlich als Essenslieferant für Uber Eats zu arbeiten. Und immer dabei hatte er seine Kamera, um sich selbst dabei zu begleiten. Und es ist dabei dann eben ein Film entstanden, einmal über seine Situation als Filmschaffender, der dann in die Stadt kommt. Er wohnt eigentlich auf dem Land, um dort bei Freunden zu übernachten, die ihn dann bei sich auf dem Boden schlafen lassen, weil er sich keine Wohnung leisten kann. Über die Arbeitsbedingungen von solchen Essenslieferanten ist ja durchaus bei uns in Deutschland auch ein Thema. Aber auch so ein bisschen ein Porträt von Tokio in Zeiten der Pandemie, weil er eben wirklich mitten in der Pandemie gedreht wurde. Und der Regisseur wird auch zu uns zum Festival kommen. Ich habe mir sagen lassen, er sei ein sehr guter Redner. Also es wird bestimmt auch ein sehr, sehr schönes Gespräch mit ihm. Sowohl bei der Filmmakers Night, da wird er auftreten, als auch nach dem Film.
Sehr gut. Das klingt auch sehr spannend. Mein Lieber, es gibt viele, viele gute Gründe, bei Nippon Connection sich wieder Karten zu besorgen und vorbeizukommen und die Marktstände sich anzugucken. Es wird auch wieder exzellentes japanisches Essen geben. Das kann ich nach vielen, vielen Jahren bestätigen. Ihr habt ja tolle Leute am Start. Da ist auch zwischen sehr, sehr guten Filmen kann man sich dann auch sehr, sehr gut gehen lassen.
Es wurde ja so ein bisschen bemängelt, dass letztes Jahr nicht so viele Essensstände da waren oder generell nicht so viele Stände. Das war damals eine ganz bewusste Entscheidung wegen der Pandemie. Ich kann aber versprechen, dieses Jahr wird es anders aussehen. Also unsere Festival-Locations werden fast aus allen Nähten platzen. Wir haben wieder genug Stände dieses Jahr. Und ich möchte auch noch mal darauf aufmerksam machen, also nicht nur die Stände gehören noch bei uns dazu außerhalb des Filmprogramms, sondern wir haben natürlich auch noch ein ganz buntes und vielseitiges Rahmenprogramm mit zum Beispiel Konzerten. Also das geht dann von der japanischen Punkband bis zum Jodler. Also wir haben einen japanischen Jodler auch bei uns zu Gast auf dem Festival, Takeo Ishii.
Sehr schön.
Der schon ganz lange in Deutschland lebt und jetzt nochmal so ein mit über 70 ein kleines Revival hat durch YouTube. Der kommt bei uns zum Festival. Es gibt aber auch ganz viele Workshops, auch für Kinder. Die sind aber größtenteils tatsächlich schon ausverkauft. Für den Knet-Animations-Workshops für Workshop für Kinder gibt es aber noch Tickets. Gibt auch Whisky-Tasting, auch da gibt es noch Tickets. Ich glaube, die Kochkurse, die immer sehr beliebt sind bei uns, die sind aber schon alle ausverkauft. Also gerade beim Rahmenprogramm sollte man nicht bis zum letzten Moment warten, sondern wenn man daran Interesse hat, an den über 50 Veranstaltungen, dann sollte man so schnell wie möglich nach Tickets schauen.
Ja. Sehr gut, sehr gut. Ich freue mich total und dann sehen wir uns spätestens am 6. Juni in Frankfurt und werden eine ganz tolle Zeit da mit ganz tollen Filmen, ganz tollem Rahmenprogramm und allem drum und dran und freuen uns auch wieder ganz viele Japan-Film-verrückte Menschen zu treffen.
Ja, es gibt bestimmt sehr viele, die sich freuen. Letztes Jahr kam ein Festivalbesucher am ersten Tag und hat mich erstmal umarmt, weil er sich so gefreut hat. Ich kannte den gar nicht. Wenn man Olaf Scholz umarmt, wie es heute passiert ist, dann wird man gleich von der Polizei verschleppt. Jetzt wisst ihr, wann der Podcast aufgenommen wurde. Aber ja, bei uns darf man das noch. Also wenn ihr euch freut über das Festival, also Umarmung muss nicht unbedingt sein, aber sagt uns gerne, wie schön ihr es bei euch bei uns findet. Oder wenn ihr Kritik habt, könnt ihr das natürlich auch gerne ansprechen. Also ich finde, so eine Besonderheit bei Nippon Connection ist, dass man so viel Austausch hat zwischen dem Team und dem Publikum und den Gästen. Also es ist einfach ein sehr geselliges, familiäres Festival.
Ja.
Kann so ein Festival wie die Berlinale dann nicht unbedingt bieten.
Das stimmt. Das ist auf jeden Fall das Festival mit der besten Stimmung und den nettesten Organisatoren und den nettesten Gästen. Und übrigens auch einer sehr, sehr guten Organisation. Also man darf ja nicht vergessen, dass ihr das ehrenamtlich macht, überwiegend ehrenamtlich. Und dass das dafür, muss ich sagen, alles wie am Schnürchen funktioniert, ja, fast ohne Ausnahme. Und das trägt ja auch dazu bei, dass wir dann immer sehr happy sind, wenn wir dort sind.
Ja, und das muss ich auch sagen, also letztes Jahr waren sehr, sehr viele im Team, die das Festival noch nie in echt miterlebt haben, weil sie erst während der Online-Zeit auf das Festival gestoßen sind. Mhm. Und dafür, dass dann alles letztes Jahr auch schon so gut lief von der Organisation, war das wirklich außergewöhnlich, dass unser Team das so gut geschafft hat. Also so viele, die das Festival vorher so gar nicht kannten von den Abläufen.
Sehr schön. Florian, vielen, vielen Dank. Und dann können wir nur den Leuten sagen, kommt nach Frankfurt vom 6. bis zum 11. Juni, genießt das Festival und habt Spaß mit den tollen Filmen. Vielen Dank, Florian. Und
ich freue mich auf alle, die kommen.
Ja. Danke dir. Bis dann. Tschüss.
Nippon Connection. Japanisches Filmfestival. Frankfurt am Main.